Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity.
Vertrau nicht blind deinem Antivirenprogramm.
Und das erleben wir ja tatsächlich noch.
Mit Andreas Wiesler und Sandro Müller.
Datensicherung ist die Lebensversicherung eines Unternehmens.
Wir haben noch so viele Themen.
Sandro und Andreas sind die IT-Sicherheitsexperten in der Schweiz. Mit ihrer Firma GoSecurity sind sie die Firewall für zig Unternehmen. Seit über 20 Jahren schon.
Bereit für ein neues Update?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Angriffslustig. Heute wieder mal ein trockenes Thema, Datenschutz. Aber das macht nicht Sandro mit mir zusammen, sondern ich habe das große Glück und konnte Martin Steiger für dieses Interview gewinnen. Er ist eigentlich so in der Schweiz der Datenschutzexperte. Ich höre ihm regelmäßig zu bei den Datenschutzplaudereien. Leider in Schweizerdeutsch können vielleicht nicht alle von euch hören, aber es lohnt sich dort reinzuhören. Ja, bevor wir loslegen, Martin, wer bist du?
Vielen Dank, Andreas, für die Einladung. Ich bin gerne bei dir. Ich zähle auch zum Stammpublikum eures Podcasts. Der ist auch für mich immer sehr informativ. Ja, Datenschutz, überhaupt kein trockenes Thema aus meiner Sicht, aber das werden wir noch sehen, wie das heute funktioniert. Ich bin von Beruf in erster Linie Rechtsanwalt, dort eben auch im Datenschutzrecht tätig, auch grenzüberschreitend. Ich habe aber auch noch ein weiteres nicht-anwaltliches Unternehmen, Datenschutzpartner. Dort erstellen wir zum Beispiel Datenschutzerklärungen, bieten aber mit der Academy auch Weiterbildung an. Wer jetzt noch mehr über mich wissen will, martinsteiger.ch, man kann mich auch googeln, findet mich bei LinkedIn und eben die erwähnten Datenschutzplaudereien, die wir mit Absicht auf Schweizerdeutsch halten. Und ja, wer aus Deutschland stammt, der wird etwas Mühe haben mit dem Verständnis, aber man kann ja dazulernen.
Genau. Wir verlinken dann auch alles in den Shownotes. Was ich mit dir anschauen möchte, seit über einem Jahr haben wir ja jetzt in der Schweiz das neue Datenschutzgesetz. Und wie der EU brach da die ganze Hektik los, ich muss so viel machen. Und jetzt bin ich ein bisschen ernüchtert. Wie siehst du das so? Wie hat sich die Lage jetzt verändert in diesem Jahr?
Das neue Datenschutzgesetz in der Schweiz, das DSG, ja, das gilt seit dem 1. September 2023, faktisch ohne Übergangsfrist. Mhm. Und es stimmt, wie häufig bei neuen Gesetzen gab es so eine Panikwelle, ganz viel Stress für ganz viele. Wir kennen das in Europa, in Deutschland schon von der DSGVO her, als die eingeführt wurde. Das war eine sehr ähnliche Erfahrung. Plötzlich merken ganz viele, oh, Datenschutz, da ist was, da müssen wir was machen. Aber wie häufig in der Schweiz kam es da nicht gleich so hart, vielleicht auch nicht ganz so dramatisch, wie durchaus in Deutschland, wo die DSGVO ja doch viele Auswirkungen hatte. Mhm. Wobei auch in der Schweiz das neue DSG, das ist schon sichtbar, aber nicht überall dort, wo man es erwarten würde.
Ja. Was immer so ein Argument ist, sind ja die Bußen. Und anders als in der EU trifft sie ja bei uns den Datenschutzberater, nicht Beauftragter, wie er bei uns heißt. Und meine Erfahrung war dann so, finde noch Freiwillige für das Thema Datenschutz im Unternehmen. Wie spürst du das als Experte?
Das müssen wir etwas genauer beleuchten. Vor allem müssen wir aufpassen mit dem Datenschutzberater, mit dem Datenschutzbeauftragten, denn wenn der seine Rolle ernst nimmt, dann ist er wirklich nur ein Berater. Mhm. Aus diesem Grund ist das auch die bessere Bezeichnung meiner Ansicht nach als Datenschutzbeauftragter. Datenschutzbeauftragter in der Schweiz ist eine staatliche Funktion, das sind die Datenschutzaufsichtsbehörden. Und man muss sagen, in der Schweiz bei privaten Verantwortlichen gibt es eigentlich nie einen Fall, in dem du zwingend einen Datenschutzberater und natürlich auch eine Datenschutzberaterin brauchst. Mhm. Und ja, es gibt persönliche Bußen bis zu 250.000 Franken gegen einzelne verantwortliche Personen. Bei den Verantwortlichen gemeint sind die Unternehmen, Organisationen und so weiter. Das wird typischerweise nicht der Datenschutzberater sein, es sei denn, der zieht Verantwortung an sich, die er eben nicht haben sollte. Aber ja. Ja, das kann passieren, dass es dann einzelne Sündenböcke gibt, die ins Visier geraten, und das hat schon Auswirkungen. Vor allem intern, ja, wenn man diskutiert, sollen wir etwas machen oder nicht machen, da bist du zum Beispiel Projektleiter und die Chefetage sagt, ja, wir wollen dieses Projekt Analytics machen oder Daten, das neue Gold, all diese Dinge, mhm. Dann kannst du sagen, okay, machen wir gern. Aber wir müssen klarstellen, die Verantwortung liegt zum Beispiel bei dir, lieber CEO. Dafür wirst du bezahlt. Das gehört zu deinem Job, nicht mhm. bei mir. Das ist eine praktische Auswirkung, einfach intern. Verfahren gibt es quasi noch keine. Kürzlich wurde ein erster Strafbefehl öffentlich. Da ging es um E-Mail-Marketing. Da wurden E-Mail-Adressen eingekauft und dort wurde dann falsch informiert oder falsch Auskunft erteilt. Es ist nicht ganz so klar, Der Strafbefehl ist ja sehr dünn begründet und die Buße, die war 200 Franken. Also okay. An der untersten Grenze der Strafbarkeit kann man sich fragen, was das überhaupt soll, dass da ein Verfahren geführt wurde. Da haben also Polizei und Staatsanwaltschaft tatsächlich ermittelt. Aber es gibt diese Verfahren und man darf nicht unterschätzen, ja, die Buße, die ist gering, aber das Verfahren, das kostet, das kann die betroffene Person belasten, auch in einem Unternehmen. Und das drückt schon etwas durch beim Umgang mit dem Datenschutz.
Also du hast das Gefühl, es hat sich schon was getan in den Unternehmen.
Es ist sehr unterschiedlich. Viele Unternehmen haben sich zum ersten Mal mit Datenschutz befasst und dann das Minimum gemacht. Sie haben auch geschaut, ja, was ist gegen außen sichtbar. Das betrifft zum Beispiel die Datenschutzerklärungen. Früher in der Schweiz genügte die Erkennbarkeit der Datenbearbeitungen. Und für jene, die nicht erkennbar waren, hat man dann eine Website-Datenschutzerklärung veröffentlicht. Denn dort sind ja die versteckten Datenbearbeitungen. Nun braucht es eine allgemeine Datenschutzerklärung und die haben dann viele veröffentlicht. Zum Teil auch mit dem Datenschutzgenerator, den wir bei Datenschutzpartner anbieten. Aber zum Teil auch Copy and Paste oder aus Deutschland irgendwie rübergenommen und so. Da sieht man ganz viele, ganz schlimme Dinge, diesen Datenschutzerklärungen. Aber das wurde häufig gemacht. Und dazu kommen ganz, ganz viele Cookie-Banner. Und das ist sehr interessant, denn das schweizerische Recht, auch mit dem neuen DSG, es verlangt keine Einwilligung, keine Cookie-Banner. Aber die sieht man inzwischen fast überall und dann auch noch häufig falsch umgesetzt.
Ja, in deinen Datenschutzplaudereien ist mir das ein oder andere Mal aufgefallen, diese kopierten Datenschutzerklärungen. Jetzt ist das ja natürlich der schnellste Weg. Es gibt euren guten Generator, es gibt ja auch andere, wo dann sagen, sei auch für die Schweiz kompatibel. Kann mir als Unternehmen etwas passieren, wenn die falsch sind?
Ja, das kann sein. Die Verletzung der Informationspflicht ist auch strafbewehrt. Also da muss man dann schon etwas aufpassen. In der Praxis muss man aber sagen, das Risiko ist nicht besonders groß. Wir haben in der Schweiz auch keine kostenpflichtigen Abmahnungen, anders als in Deutschland. Die Datenschutzaufsichtsbehörde, der EDÖB, der eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte, der ist eher handsam unterwegs. Der versucht, vieles im Dialog zu lösen, was häufig auch funktioniert. Nicht immer, aber das funktioniert. Also das Risiko ist eher gering. Wenn man in der Schweiz verantwortlich ist, im datenschutzrechtlichen Sinn, dann hat man meistens viel mehr Angst, dass man da von einer Kugel aus Deutschland getroffen wird. Also seine Aufsichtsbehörde, eine betroffene Person, dort die Lunte an der Kanone zündet und dann gibt es einen Treffer in der Schweiz. Da ist das Risiko in der Praxis, sag ich mal, viel höher als bei einer Verletzung des DSG, selbst wenn diese Verletzung des DSG offensichtlich ist.
Da kommt mir einfach das Bild mit der Bratwurst und ich werde dann abgemahnt, weil ich ein Bratwurstbild auf meiner Homepage habe. Ja, genau.
Ja, Bilderabmahnungen, ein anderes Steckenpferd, auch in meiner Anwaltstätigkeit. Die kommen auch aus Deutschland rüber in die Schweiz. Schweizerinnen und Schweizer, die gelten ja als wohlhabend, nicht immer zu Unrecht. Und die sind ein dankbares Ziel in der Schweiz. Das erleben dann auch deutsche Abmahnanwälte. Da hat ein Anwaltsschreiben noch viel mehr Wirkung als zum Beispiel in Deutschland, wo viele doch etwas abgebrüht sind.
Kommen wir zurück zum Datenschutzgesetz. Ja, ich kenne schon Unternehmen, die haben noch nichts gemacht. Was würdest du denen sagen? Was soll man im Minimum heute haben?
Das Minimum ist, dass man eigentlich weiß, welche Personendaten werden wofür, wie und wo bearbeitet. Und ich sage bewusst Personendaten bearbeitet. Das ist ein kleiner Unterschied bei den Begriffen. In der Schweiz sagen wir Personendatenbearbeitung. In Deutschland, in Europa sagt man personenbezogene Daten und Verarbeitung sind aber weitgehend Synonyme. Und ja, als erstes, man muss wissen, was man macht, wie immer für die Compliance. Und das bedeutet minimal ein Dateninventar. Es gibt natürlich gesetzlich das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Das braucht in der Schweiz aber obligatorisch fast niemand. Da gibt es eine Grenze, 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber ein Inventar, das kann ein Mindmap sein, eine Bullet-Point-List oder so etwas, das ist sinnvoll. Und auf dieser Grundlage kann man dann den Datenschutz, der sichtbar ist, gegen außen gewährleisten, nämlich die Datenschutzerklärung, also eine allgemeine Datenschutzerklärung, die passt zu dem, was man tatsächlich macht und die ab und zu auch mal aktualisiert wird. Also wenn da stolz drin steht, ja, Stand 1. September 2023 für das neue DSG, ist vielleicht im Moment noch knapp akzeptabel, aber spätestens im nächsten Jahr sieht es dann hoffnungslos veraltet aus. Dann hat man mal den sichtbaren Datenschutz gegen außen gewährleistet.
Sehr spannend. Und Aber gerade heute haben ja viele Unternehmen die Daten gar nicht mehr selber, sondern die nutzen irgendeine CRM-Lösung als Cloud-basiert. Exchange Online ist überall gang und gäbe. Wie gehe ich dann mit dem um? Muss ich das in das Mindmap mit reinnehmen?
Das betrifft zwei weitere wichtige Themen. Einerseits die Datensicherheit, die sollte natürlich immer gewährleistet werden. Es ist toll, wenn du ein Dateninventar hast, das vollständig ist. Es ist toll, wenn du eine perfekte Datenschutzerklärung hast. Das interessiert aber niemanden mehr, wenn deine Daten unbeabsichtigt frei im Internet zugänglich sind oder noch schlimmer, irgendwie im Darknet landen. Und die Datensicherheit, die wird häufig durch Outsourcing gewährleistet. Denn es ist im Alltag häufig so, gerade kleine Unternehmen, die können das nicht selbst. Die haben das Know-how, die Ressourcen nicht und die nutzen dann Outsourcing. Das wäre dann die nächste Empfehlung. Dieses Outsourcing, das muss abgesichert werden.
Ja, gerade wenn ich jetzt so einen Cloud-Dienst nutze, muss ich dann da datenschutzmäßig auch was machen? Muss ich dann das allenfalls in der Erklärung mit berücksichtigen?
In der Datenschutzerklärung, der Datenschutzinformation, muss man das Outsourcing nicht in allen Einzelheiten darstellen. Man kann aber die Transparenz erhöhen, indem man das darstellt. Was dort dann noch ein verwandtes Thema ist, ist der Datenexport, also wenn die Daten ins Ausland gehen. Aber sonst generell im Innenverhältnis beim Outsourcing ist ein Vertrag erforderlich, ein Auftragsbearbeitungsvertrag oder europäischer Auftragsverarbeitungsvertrag, der AVV, Data Processing Agreement, DPA, auf Englisch. Das ist immer so das Minimum, dass es das gibt. Und dieser Vertrag, der sollte auch die Schweiz berücksichtigen, was heute auch meistens der Fall ist. War aber lange nicht der Fall, dass da auch drin steht, das Schweizer DSG, das Schweizer Datenschutzrecht gilt. Und dann halt wiederum in diesem Vertrag die Unterauftragsverarbeitung, dass man also sieht, ja, wer ist da sonst noch beteiligt? Denn eben, da gibt es eine ganze Kette, die arbeitsteilige, spezialisierte Wirtschaft. Selbst wenn ein großen Anbieter nutzt wie Google oder Amazon Web Services oder so, die haben ja dann auch wieder ganz, ganz viele weitere Beteiligte in der Kette und das häufig einmal um die Erde.
Spannend, dass du das gerade ansprichst. Was ich ab und zu erlebe, ist, dass dieser ADV schon fix fertig ist. Du trägst dann noch deine eigene Firma ein, drückst auf Generieren und bekommst ein unterschriebenes PDF. Das ist anerkannt?
Das ist anerkannt. Das ist sogar die aufwendige Variante. Heute ist der Standard, dass der Auftragsverarbeitungsvertrag, dass der eigentlich Teil der AGB ist und die AGB darauf verweisen. Das sind letztlich AGB für die Auftragsverarbeitung. Man muss auch sagen, mir ist es häufig lieber, wenn ein Anbieter einen Vertrag hat und den einhält. Denn klar, es gibt häufig Änderungswünsche, die man anbringen kann, vielleicht auch darauf bestehen muss. Aber es ist ganz klar, ein Anbieter ab einem gewissen Punkt mit Anpassungen und so weiter des Standardvertrages kann er das gar nicht mehr handhaben. Selbst wenn er sagt, oh ja, das setzen wir gerne um, ja, gute Nacht, denn da stößt die Compliance an Grenzen. Übrigens noch interessant, Andreas, dass du vom ADV redest. Da sieht man immer Personen, die schon lange in diesem Bereich tätig sind. Der ADV, das ist noch der Begriff aus dem alten BDSG, also aus dem alten deutschen Datenschutzrecht, ist nicht verboten, den zu verwenden. Aber für mich ist immer ein Indikator, hey, das ist eine Person mit viel Erfahrung bezüglich Daten, bezüglich Information.
Dankeschön. Es gibt ja neu bei uns auch die Meldepflicht. Im Gegensatz zur EU, wo man 72 Stunden hat, heißt es ja bei uns so sinngemäß so schnell wie möglich. Wie handhabe ich das als KMU?
Als KMU ist mal wichtig, dass man weiß, dass es diese Meldepflicht gibt. Also bei Verletzung der Datensicherheit ist das die Meldepflicht. Die Meldepflicht bei Privaten, also bei Unternehmen, die würde den EDIP betreffen. Da gibt es ein Online-Formular, wo man bei einer bestimmten Risikobeurteilung ja, dem EDIP mitteilen muss, hey, wir hatten hier eine Verletzung der Datensicherheit. Unter bestimmten Voraussetzungen muss man auch die betroffenen Personen informieren. Auch das allerdings ein Bereich, der ja noch ein Nischendasein fristet. Gemäß der Statistik, die der EDIP kürzlich mal veröffentlicht hat, gibt es da eigentlich viel weniger Meldungen, als man erwarten würde. Ich glaube, im Total sind es bislang weniger als 300. Und das ist doch sehr interessant, wenn man zum Beispiel nach Bayern blickt, die haben pro Jahr, wenn es mir recht ist, mehrere tausend Meldungen. Und das ist, sag ich mal, eine ähnliche Größe wie die Schweiz. Das heißt, bei den Verantwortlichen ist allenfalls noch nicht angekommen, dass man da Verletzungen der Datensicherheit melden müsste. Es ist aber, wenn man das nicht macht, auch nicht strafbewehrt. Und man kann auch sagen, ja, wenn das niemand erfährt, dann bleibt das halt intern. Denn eine solche Meldung, die löst ein Verfahren aus, die Information der betroffenen Personen, die kann reputationsschädlich sein. Das heißt, man überlegt sich weniger, ja, was müssen wir machen gemäß DSG, sondern haben ja eine Gefahr, dass das öffentlich wird, ja. Plötzlich kommt es in den Medien oder so, dann greifen wir dem besser vor. Aber ja, es gibt auch nach dem Vorbild der DSGVO eine Melde- und allenfalls Informationspflicht.
Ich würde da gerne nachfassen. Hast du das schon mal durchgespielt? Hast du schon mal eine Meldung dort gemacht?
Ja, da war ich als Anwalt schon mehrfach direkt oder indirekt beteiligt. Also es findet tatsächlich statt. Und ja, dann reagiert der EDIB auch. In einer ersten Phase.
Das wäre jetzt die spannende Frage, was passiert nachher, wenn ich das melde?
Ja, in einer ersten Phase reagiert er informell. Das heißt, er eröffnet gar kein formelles Verwaltungsverfahren, sondern ja, er fragt nach Informationen. Dann gibt es durch die Blume oder auch weniger durch die Blume eine Empfehlung, was erwünscht ist. Und wenn man das umsetzt, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Und wenn man das nicht umsetzt, dann riskiert man dann für die Nichtumsetzung eine Strafe. Dann wird verfügt, es strafbewehrt. Und wenn man damit nicht einverstanden ist, kann man dann Beschwerde erheben beim Bundesverwaltungsgericht. Das geschieht aber, soweit ich das beurteilen kann, eher selten. Die meisten bevorzugen die Kooperation hinter verschlossenen Türen. Gerade auch große Unternehmen und der EDIB als Aufsichtsbehörde, die sind sich doch sehr nahe. Die haben häufig einen engen Kontakt, kennen sich auch von Veranstaltungen, von kostenpflichtigen oder Insider-Veranstaltungen. Da gibt es doch eine enge Zusammenarbeit, weil es halt beiden Seiten dient. Beide Seiten haben weniger Arbeit. Der EDIB, wenn er keine ausgewachsenen Verfahren führen muss, und die Unternehmen, die scheuen den Aufwand natürlich auch.
Vorher hast du gerade ein bisschen so die Angst geschürt. Ja, wenn ich melde, kann das plötzlich in der Presse stehen. Ich nehme aber an, das wird nicht der Fall sein. Der EDIB hat nicht Interesse, das groß in die Zeitung zu tun.
Das war anders gemeint. Der EDIB, ja, der steckt das nicht in Medien. Aber solche Dinge können ja auch sonst an die Medien gehen. Das kann ein Kunde sein, der das erfährt, eine Mitarbeiterin, kann einfach ein Leak geben auf die eine oder andere Art und Weise. Was beim EDIB der Fall sein kann, ist, dass er darüber dann berichtet, dass er früher oder später eine Medienmitteilung veröffentlicht. Da wird er zum Teil hinter den Kulissen auch gestritten. Ja, darf er das? Darf er den Namen nennen? Darf er identifizierend nennen? Das gab's aber auch schon. Vor allem dann bei großen Unternehmen, die das auch vielleicht wegstecken können. Ein prominentes Beispiel noch unter dem alten DSG war Digitec Galaxus, dieser Online-Händler, den ja auch die einen oder anderen in Deutschland vermutlich kennen.
Ein Punkt, der mir mit meinen Kunden auch immer wieder begegnet, ist die Datenschutzfolgenabschätzung. Da gibt es auch so ein bisschen Mythen rundherum, was ich da alles machen muss. Vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen erklären, was muss ich dann da als Schweizer Unternehmen machen?
Die Datenschutzfolgenabschätzung, die DSFA, ist das Paradebeispiel für den risikobasierten Ansatz. Das Datenschutzrecht gilt immer für alles. Wir haben überall Personendaten. Man sagt ja, der Datenschutz, der muss umgesetzt werden, eben risikobasiert. Also es muss ja eine angemessene Datensicherheit zum Beispiel gewährleistet werden, die den Risiken entspricht, mit diesem berühmten TOM, mit den technischen und organisatorischen Maßnahmen. Das haben wir auch in der Schweiz, auch das letztlich eine Übernahme aus der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, der DSGVO. Und auch hier viel Theorie und Praxis. Im Prinzip wäre das ein zentrales Instrument, das man ständig auch im Voraus prüft, was sind denn da die Risiken. Auch so eine Schwellenwertprüfung, dass man zuerst mal daran riecht, an der Datenbearbeitung. Ja, könnte das mit Risiken verbunden sein für die Persönlichkeit oder die Grundrechte, und zwar mit hohen Risiken. Und falls das danach riecht, dann machen wir die Datenschutzfolgenabschätzung. Wobei gerade an diesem Punkt häufig ist es einfacher, direkt die Datenschutzfolgenabschätzung vorzunehmen. Aber hier wieder in der Praxis, die meisten Verantwortlichen in der Schweiz haben das noch nie im Leben gemacht, wäre so meine Einschätzung. Hingegen jene, die den Datenschutz natürlich ernst nehmen, die machen das am Laufmeter eigentlich. Das sind aber häufig, sage ich, Unternehmen, die eine hohe Datenethik haben, die exponiert sind, die ein hohes Reputationsrisiko haben, vielleicht auch, weil die Kunden anspruchsvoll sind, weil sie reguliert sind, oder natürlich im Anwendungsbereich der DSGVO, die gerade in der Schweiz natürlich viele große Unternehmen erheblich betrifft, aber auch ganz viele andere. Ein Unternehmen der Schweiz, das eine Website betreibt mit einem Newsletter, bei dem auch zum Beispiel Personen in Österreich, Deutschland als Abonnenten willkommen sind, die müssen bereits die DSGVO teilweise einhalten.
Ich finde noch wichtig bei der Datenschutzfolgenabschätzung, dass ich das eben aus der Sicht der betroffenen Person mache. Und doch mal den Hut, einen anderen Hut anzuziehen, finde ich extrem wichtig. Weil dann schaue ich, ja, wenn ich jetzt die Daten verliere, die E-Mail-Adressen, das ist ja nicht so tragisch. Es ist ja nur eine E-Mail-Adresse. Aber für die betroffene Person kann das eben dann schon Folgen haben.
Das ist übrigens häufig das Hauptproblem, auch das praktische Problem, wenn man das Instrument nicht so kennt. ja, was sind denn die Risiken? Und da muss ich sagen, es ist für mich ein Paradebeispiel, wo generative KI hilft. Generative KI ist ja sehr gut darin, Dinge zu erfinden, auch so pseudo-kreativ zu sein. Und hier habe ich wirklich gesehen, bei der Risikoentwicklung kann man da sich sehr stark darauf abstützen, kann man Szenarien eingeben und erhält dann wirklich viel Wertvolles zurück. Denn an dem scheitern eben viele, gerade wenn es nicht einfach Standard sein soll. Du findest ja im Internet quasi vorausgefüllte Datenschutzfolgenabschätzungen, wie du auch ja vorausgefüllte TOM findest. Mhm. Und ja, das ist diese Checkbox-Compliance, da kann man den Haken setzen, aber wenn es eben funktionieren soll, dann muss es zum Einzelfall passen und da muss man etwas Arbeit leisten. Aber eben hier wirklich für mich ein schönes Beispiel, wo KI-generative KI ein wertvolles Hilfsmittel sein kann.
Spannend. Ich habe noch eine letzte Frage. Du weißt ja, mein Gebiet ist die 27001 und damit auch die 27701. Da habe ich ein zertifiziertes Datenschutzmanagement. Ich kann auf die Homepage schreiben, hey, ich bin zertifiziert, Datenschutz habe ich voll im Griff. Was sagst du dazu?
Ja, es ist ein Anfang. Also wenn ich eine solche Zertifizierung sehe, dann sage ich, okay, mal gut, die haben sich damit befasst, aber man stößt sofort an Grenzen. Wir haben eben die Grundlage 27001 und diese Erweiterung 27701, also früher Informationssicherheit, jetzt Informationssicherheit und Datenschutz, aber es geht immer um Management. Richtig. Also heute eigentlich das Personal Information Management System, das PIMS. Mhm. Also man managt diese Personendaten. Und das sagt auch schon, was der Nachteil des Ganzen ist. Es ist in Anführungszeichen nur Management. Immerhin Management. Das ist schon mal ganz gut. Bei ISO 27701 gibt es auch so eine Zuordnungstabelle zur DSGVO.
Richtig.
Und da kann man sich auch in der Schweiz natürlich daran orientieren. Aber eben am Schluss ist es einfach Informationssicherheitsmanagement, ein System plus Datenschutz. Das hilft durchaus in der Praxis, vor allem beim Outsourcing. Man ist Auftraggeber und muss diese TOM überprüfen und dann ist das ein Indikator, dass die was richtig machen. Aber es deckt eben nicht den ganzen Datenschutz ab, denn eben Management und vor allem nicht die einzelnen Prozesse. Und da stößt man dann an Grenzen, aber es ist ein guter Anfang. Aber man kann jetzt nicht sagen, ja, weil es eben zum Beispiel der Auftragnehmer, der Outsourcing-Partner diese ISO-Zertifizierung hat, ist alles gut. Jedenfalls dann nicht, wenn man das Ganze halt ernst nimmt oder auch der Schutzbedarf sehr hoch ist.
Super, danke vielmals, Martin, für deine Zeit. Und das war's schon wieder mit der neuesten Folge Angriffslustig. Schön warst du auch heute wieder mit dabei. Falls du es noch nicht gemacht hast, bitte abonniere uns. Wir freuen uns auf deine Rückmeldungen, Fragen, die nehmen wir dann gerne auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank, Andreas. Tschüss.
Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity.
Wie schütze ich mich vor Cyberkriminellen?
Welche Passwörter sind sicher?
Und was kann passieren, wenn ich gehackt werde?
Bleib dran, abonniere jetzt den Podcast. Mehr Antworten gibt es in den nächsten Folgen mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Weitere Updates und Tipps auf gosecurity.ch.